Und hallo von meiner Seite aus, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist ja schön, schrägstrich traurig, dass es eigentlich einen ganz aktuellen Anlass gibt, dass das also auch wie die Faust aufs Auge gerade passt, das Thema. Ich denke, alle, die hier sind, sind ja interessiert an den Themen. Deshalb haben Sie es mitgekriegt, gerade vorhin Deutschlandradio lief es auch nochmal. Ein Beitrag dazu, zu dem Vorstoß der Berliner SPD, die gesagt hat, also besser keine Bundeswehr in den Schulen, da gibt es gute Gründe dafür, und dann gleich ganz feste von allen Reihen, die verlässliche Genossin Nahles ist natürlich vorne dran noch, also dein, also das Parlamentsarmee ist so toll, da auf den Deckel gekriegt haben. Und da gab es jetzt gerade auch eine Deutschlandfunk-Sendung dazu, wo das nochmal thematisiert wurde, wo auch eine Reporterin mitging in den Unterricht und dann auch die Jugendlichen gefragt hat, und die haben natürlich unisono gesagt, also das ist ganz toll, dass die Bundeswehr hier ist und dass sie kriegen das alles super geregelt, die 16-, 17-Jährigen. Das kam dann so rüber. Von den KritikerInnen ist keiner gefragt worden in dem Beitrag, fiel mir nur so auf. Ich habe auch versucht, das so zu umschiffen, weil mich das immer sehr aufregt, weil du hast es gerade eben gesagt, das Problem, das ich nicht damit habe, ist, dass die Leute das machen und diese Meinung haben, sondern dass sie also konsequent wirklich nur mit so Allgemeinplätzen immer daherkommen. Also wenn du sie dann ansprichst und sagst, wir haben da mit gewissen Dingen zumindest ein Problem, dass ich grundsätzlich mit Militarismus und so weiter ein Problem habe, das nenne ich ja da noch gar nicht. Sondern ich sage, ich habe ja ein Problem damit, dass die jungen Menschen damit relativ ungefiltert konfrontiert werden. Also das werde ich euch ja jetzt alles zeigen. Und darüber würde ich vielleicht gerne argumentieren, weil ich glaube, dass ich Argumente habe, warum das nicht so gut ist. Und dann höre ich halt immer nur Parlamentsarmee, ganz toll, friedenssicher. Und auch Zukunft der Jugendlichen, sollen sich frei entscheiden und so weiter und so fort. Das sind so Allgemeinplätze und das reicht mir nicht. Ich kann sagen, dass ich mich mit dem Thema schon recht lange beschäftige. Ich habe, als ich meinen ersten Vertretungsvertrag an der Schule hatte und eigentlich da sehr leise auftreten muss als Lehrer, und zumindest scheint das heute das Verständnis von vielen zu sein, die mit ihren Arbeitsverhältnissen sind, dass sie dann doch mal leise auftreten müssen, weil sie die Hoffnung haben, dass der große Dienst dann ihnen irgendwann mal einen Gefallen tun wird und sie dann irgendwie in den Lohn und Brot dann richtig bringt. Da war ich sehr verwundert, dass an der Schule, an der ich war, plötzlich ein Bundeswehr-Jeep vor der Tür stand, und dann fragte ich nach, was ist denn das, und da waren, das war so 2002 war das gewesen, und da waren dann die Schüler, informierte mich dann auch, sagte, ja, unser Oberstufenlehrer, der hat da einen ehemaligen Schüler, der ist jetzt Offizier, und der hat ihn mal gefragt, der soll doch mal kommen. Das war also lange vor dem, was ich jetzt hier auch noch zeigen werde, von den ganzen Kooperationsvereinbarungen und so, und der hat dann auch so sein Arbeitsgerät mitgebracht, sprich ein Sturmgewehr. Hatte er mit in der Schule, und der Lehrer fand das dann auch witzig, auf den Querulanten der Klasse dann auch noch anzulegen und zu sagen, ich habe dich jetzt im Visier, das waren so die Witzchen. Und da bin ich dann sehr empört, also ins Lehrerinnenzimmer, und habe gesagt, also was ist das denn hier? Und dann guckten mich alle da schon recht verständnislos an, wo denn jetzt mein Problem wäre. Und dann konnte ich mich nicht halten und bin auch zum Schulleiter gegangen und habe gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass das in dieser Art und Weise hier gemacht wird. Und da ist ein alter SPDler gewesen, der guckte mich auch nur ganz groß an. Und seitdem habe ich das ein bisschen verfolgt und war dann sehr alarmiert, als all das passiert ist, was dann jetzt Teil des Vortrages sein wird. Und ich habe weder Kosten und Mühen gescheut und euch mitgebracht, was viel Geld gekostet hat. Der Punkt ist, in so einem Kreis erzähle ich ja vieles, was die meisten schon wissen und kennen. Also wenn es wirklich irgendwo ist, wo alle sagen, also das haben wir jetzt schon dreimal gehört, auch vom Wolfgang, ich kenne ihn ja gut, schätze ihn sehr, den Wolfgang Gruff, dann sagt das, dann spulen wir vor. Aber ich hätte hier, nee, das nicht. Moment, das muss anders laufen. So, jetzt. Ja, wer es noch nicht kannte, das ist der Trailer für diese Serie, YouTube-Serie Mali. Das ist nicht mal die neueste, mittlerweile gibt es noch eine, die noch mehr so einen Survival-Charakter hat, die ist ganz neu. Aber das ist der Trailer zu der Serie, die also auf YouTube hoch erfolgreich läuft. Ich habe die Klickzahlen auch irgendwo oder sowas. Das wird also wahnsinnig angeguckt, da ist auch alles schon drin, wie die Bundeswehr sich sieht. Also sie bringt da irgendwelchen Menschen die Freiheit und die Brunnen, und die lässt sich dafür dann auch feiern. Und das ist alles sehr sportlich und sehr technisch und sehr abenteuerlich. Und irgendwelche Toten und so siehst du da natürlich nicht, das ist klar. Ne? Das ist also das, was die Bundeswehr macht. Dafür hat sie ein Werbeetat von 130 Millionen etwa zur Verfügung. Ne? So, das funktionieren, das sollte funktionieren. Nee. Muss es anstellen, dann funktioniert es. So, genau, darum geht es, die Eroberung der Köpfe, wie die Bundeswehr in Bildungseinrichtungen wirkt. Da seht ihr dann schon so ein typisches Bild, da ist der Jugendoffizier, da ist sein Mitbringsel, da sind die aufmerksamen Schülerinnen und Schüler. Hintergrund brauche ich hier nicht groß referieren. Das ist die Armee im Einsatz. Das ist die Devise, die ja in den 90er Jahren schon rausgegeben worden ist. Ne, als alle ein bisschen doof dastanden und sagen, oh, Ost-West-Konflikt ist jetzt weg, was machen wir denn nun? Ihr kennt das alles. Die Struktur der Bundeswehr wird konsequent auf Einsätze ausgerichtet. Das ist das Bundeswehr-Weißbuch von 2006 gewesen. Künftige Einsätze lassen sich weder hinsichtlich ihrer Intensität noch geografisch eingrenzen. Die verteidigungspolitischen Richtlinien 2003 haben das deutlich benannt. Und von 1992 auch verteidigungspolitische Richtlinien, also praktisch 2-3 Jahre nach der Wende, Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Also es ist ja alles schriftlich da. Es musste zwar nochmal ein Bundespräsident gehen, der diese Wahrheit laut ausgesprochen hat, das wisst ihr ja noch, ne? Mittlerweile wird das aber eigentlich nicht mehr in Frage gestellt. Bloß so laut sagen darfst du es immer noch nicht, auch wenn es überall schon kodifiziert ist. Ne? Dass es hier auch um Marktzugang und Rohstoffe geht und solche Dinge, das wird nach wie vor nicht gerne gesehen. Viel eher hört man natürlich diesen Begriff immer noch. Ne? Auch heute in dem Bericht von dem Jugendoffizier, der in der Berliner Schule da begleitet wurde, der hatte dann natürlich ein Bild von 9/11. Muss der ja mit haben, weil die Schülerinnen und Schüler, denen er das jetzt erzählte, die kennt es ja nicht mehr. Ja, die haben es ja nicht selbst miterlebt, was da passiert ist, wenn sie 16 sind. Und er hat ihnen das mitgebracht und dann erklärt er ihnen also auch diesen Begriff War on Terror, die Freiheit, die am Hindukusch verteidigt wird. Und das hörst du ja heute auch immer noch. Ne? Das sind dann die hybriden Lagen und die asymmetrische Kriegsführung, was es da alles für Begriffe gibt. So, das ist also der Hintergrund, dass die Bundeswehr also eine Bundeswehr im Einsatz sein möchte und durchaus auch ist. Und natürlich ein Problem hat, das ist jetzt ein Screenshot vom Spiegel Online, also ganz unverdächtig, von 2017 habe ich das mal genommen. Ne? Da war die Aussetzung der Wehrpflicht 6 Jahre her, also dementsprechend ist es jetzt etwas länger her. Es melden sich halt wenige Menschen zum freiwilligen Wehrdienst. Und dann sind das die Zahlen von 2017. Und das Problem ist, mehr als jeder Vierte bricht diesen freiwilligen Wehrdienst während der Probezeit wieder ab. Also sie kriegen schon mal zu wenig Leute, die in diesen freiwilligen Wehrdienst gehen und dann bricht auch noch jeder Vierte ab. Und die Personalgewinnung bleibt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine große Herausforderung. Dennoch bleiben die Gesamtbewerberzahlen im Jahr 2017 hoch. Dies bestätigt, dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber ist. Die Bewerbung für eine Laufbahn als Zeitsoldat sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen um knapp 3% auf rund 33.400. Aber ganz klar, die Bundeswehr braucht halt einfach Leute. Wenn sie eine Armee im Einsatz sein will, dann muss sie halt Leute haben und vor allem muss sie gute Leute haben. Das reine Kanonenfutter, wie wir so despektierlich immer gesagt haben, reicht halt nicht aus, weil es werden halt keine Gräbenkämpfen irgendwo ausgeübt, sondern halt wirklich taktische Einheitsgeschichten, Einsatzgeschichten werden da gemacht. Und da brauchst du gute Leute für gut ausgebildete Leute und den Beweis, den trete ich dann auch noch an, dass das die Zielgruppe ist. So. Wie sieht es momentan aus? Also momentan ist jetzt schon wieder ein bisschen veraltet. Ich versuche es immer aktuell zu halten. Momentan, also Ende Oktober 2018, waren 3.397 SoldatInnen im Auslandseinsatz und insgesamt gab es etwa 170.000 Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Reservistinnen und dann nochmal 8.758 freiwillig Wehrdienstleistende. Also insgesamt ist die Truppe 180.000. Menschen hoch gerade. Und auf die setzen sie ja hier, also freiwillig Wehrdienstleistende, Leute, die jetzt erstmal nicht wissen, was sie machen sollen und dann zum Bund gehen und dann vielleicht finden, dass das ganz toll ist, ja, und dann da bleiben. Und wie gesagt, davon bricht jeder Vierte dann ab. Ja, was will die Bundeswehr? Sich natürlich als Arbeitgeber generell populärer machen, wenn sie eben zum Beispiel solche Werbung wie eben geschaltet hat in YouTube und anderen Medien. Und, das ist der Punkt, sie hat einen großen Bedarf an AkademikerInnen, also nicht nur Leuten, die vor Ort aktiv sind, sondern eben diese ganzen Hintergrund da gestalten. Das sehen wir nachher auch in den Folien, die ich dazu habe. Und meiner Meinung nach sind die Hauptziele natürlich, sie will das Image aufbessern, gelingt ihr ja auch wunderbar. Die älteren Semester unter euch wissen ja, dass also öffentliche Gelöbnisse auf öffentlichen Plätzen, also vor 20 Jahren praktisch noch undenkbar gewesen sind. Heute hast du überall wieder so mit Tamtam und Schinkerasabum und allem drum und dran, ist ja da. Nicht zu unterschätzen ist, dass man natürlich auch, wenn man sich als super darstellt, Werbung macht bei WählerInnen, die natürlich dann auch Entscheidungen für Parteien treffen, die sich vielleicht kritisch zum Bundeswehr einsetzen und zu diesen ganzen Dingen verhalten könnten. Und wenn man halt per se ein gutes Image hat, dann ist ja davon auszugehen, dass man da auch in der Wählerinnenschaft Unterstützung hat. Ne? Und die Militarisierung der Gesellschaft, die wird selbstverständlich gemacht durch solche Sachen. So, und wie kommt jetzt die Bundeswehr speziell an die Schulen? Da war Hessen übrigens Vorreiter gewesen. Die Ministerin Wolf, die sich ja durch viele tolle Sachen ausgezeichnet hat, unter anderem wollte sie ja auch verpflichtend den Biologieunterricht einführen, dass dort auch gelehrt wird, dass es neben der Evolutionslehre natürlich noch eine christliche Schöpfungslehre gibt und man müsste das ja nebeneinander stellen. Das war einer ihrer goldenen Pläne. Ein anderer war gewesen, den Bundeswehr-Jugendoffizieren besonderen Zugang zu den Schulen zu machen. Das war der Pilot praktisch für diese Kooperationsvereinbarung. Dafür hat sie auch vor 5 Jahren die höchste Auszeichnung der Jugendoffiziere bekommen, also irgend so Ehrenkreuz am Bande oder sowas, ist sie dann ausgezeichnet worden, die Frau Wolf. Kooperationsvereinbarungen, die wurden geschlossen zwischen der Bundeswehr und eben den Landesschulministerien oder den Kultusministerien. In der Reihenfolge Vorreiter war bei der direkten Abschließerei in Nordrhein-Westfalen, 2008 schon, dann kam das Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen dann vor 9 Jahren und Sachsen. Das ist auch der aktuelle Stand. Ich glaube, momentan sind nicht noch mehr dazugekommen, weil es ja auch Kritik gab, denke ich. Das wurde gezielt von Bundesjugendoffizieren initiiert. Und sie behaupten also, was sie damit machen mit diesen Kooperationsvereinbarungen. Also die Jugendoffiziere, wer das genau ist, erzähle ich euch gleich. Die informieren über die zur Friedenssicherung möglichen und oder notwendigen Instrumente der Politik. Dieses notwendig finde ich auch mal schön. Dabei werden Informationen zur globalen Konfliktverhütung, ja, und Krisenbewältigung genauso wie Informationen zum nationalen Interesse einzubeziehen sein. Das steht so in den Präambeln dieser Kooperationsvereinbarung drin. Und das steht dann meistens, also sie sind alle sehr, sehr ähnlich, das ist jetzt die von Niedersachsen, glaube ich. Da steht das so drin, was da vereinbart wird und dann wird vereinbart die Möglichkeit der Einbindung der Jugendoffiziere in die Aus- und Fortbildung und hier, das ist interessant, von Referendarinnen und Referendaren sowie von Lehrkräften. Weil wir sprechen ja immer von den Jugendoffizieren, die an den Schulen sind und da wird ja dann immer gesagt, ja, dann berichten die halt und das, was da eben drin steht, was so friedenssichernde Maßnahmen sind und so. Dass aber in allen Kooperationsvereinbarungen drin steht, dass sie praktisch ein Exklusivrecht haben, auch in die Ausbildung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer reinzugehen, das wissen die wenigsten. Und das Problem dabei ist natürlich, wenn also ein Bundeswehroffizier vor mir als Schüler, Schülerin steht, dann erkenne ich den halbwegs auch an seiner Uniform und weiß zumindest, welche Inhalte jetzt rüberkommen. Und wenn ich ein kritisches Bewusstsein schon entwickelt habe oder auf dem Weg dahin bin, dann kann ich mich ja damit auseinandersetzen. Wenn meine Lehrerin aber vor 5 Jahren von einem Jugendoffizier erzählt worden ist, was denn so Friedens- und Sicherheitspolitik alles so zu sein hat und der Ausbilder sich da sehr gefreut hat, dass er diese Unterstützung hat, weil er selber auch keine Zeit hat, dann kann ich das als Schüler, Schülerin ja schon nicht mehr wissen. Dass da also Inhalte an mich herangetragen werden, die schon aus einer Richtung kommen. Das ist also besonders, denke ich, bedenklich. Und auch, dass natürlich Lehrkräfte auch permanent Fortbildungsangebote von der Bundeswehr erhalten und durchaus auch wahrnehmen und das natürlich auch nicht ihren Schülerinnen mitteilen, woher sie jetzt die Materialien haben und woher sie jetzt diese neue Unterrichtseinheit haben. Und es wird vereinbart, die Möglichkeit der Teilnahme, das bezieht sich nochmal aus von Weiterbildung im Rahmen der sogenannten Sicherheitspolitik, also die können also wieder auch besuchen und vor allen Dingen dürfen die Offiziere auch zum Beispiel zur Schulleiter der Dienstversammlung kommen. Die waren jetzt auch übrigens in Hessen jetzt gerade wieder gewesen, also wenn das Schulamt zur Schulleiter der Dienstversammlung einlegt, dann müssen ja alle dienstverpflichtet hin, die SchulleiterInnen, und dann gab es jetzt hessenweit im letzten Jahr auf jeder großen Schulleiter der Dienstversammlung einen Slot, wo die Jugendoffiziere ihr tolles Angebot dargestellt haben. Ja? So, wer sind jetzt die Jugendoffiziere? Jetzt ist blöd, dass wir keinen Ton haben. Jetzt aber. Also, die Jugendoffiziere erklären ihren Job. Oder auch nicht.
Als Referenten zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik begegnen wir täglich den unterschiedlichsten Menschen. Wir halten Vorträge, führen Seminare durch oder nehmen an Podiumsdiskussionen teil. Ich bin Manja und arbeite seit über 2 Jahren als Jugendoffizier bei der Bundeswehr. Wir wollen Sicherheitspolitik zum Anfassen. Wie bei unserer mehrtägigen Simulation POLIS, Politik und internationale Sicherheit. Hier geht es um Erleben, Gestalten und Verstehen von internationaler Politik.
Wir haben den Ziel von fast 30% der Industrie.
Seit mehr als 55 Jahren sind wir Ansprechpartner für Schüler, Studenten und interessierte Bürger.
Ich bin Sebastian und arbeite seit 3 Jahren als Jugendoffizier bei der Bundeswehr. Ich habe Staats- und Sozialwissenschaften studiert und war mit der Marine oft im Ausland. Meine persönlichen Erfahrungen gebe ich gerne weiter. Dazu gehört natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen. Wie der Besuch mit einer Seminargruppe in einer Kaserne. Die Soldaten hier sind gerne bereit, die Fragen rund um die Truppe zu beantworten.
Gut, das Ding ging jetzt noch weiter, aber ihr seht, in welche Richtung das geht. Da ist ja schon alles drin. Das ist auch immer zur Frage, das haben Sie heute in dem Radio auch breiter gestellt, wo denn da eigentlich die Grenze zwischen Werbung und Information ist. Also Sie wissen zumindest, wie es geht. Ihr seht es ja auch in den Trailern und in den Darstellungen. Also erstes Mal schicken Sie natürlich auch niemanden hin, der 62 ist und schlecht mit da einmarschiert, sondern das sind ja irgendwie ausgewählte, ansatzweise attraktive Leute, die irgendwie jugendlich cooler rüberkommen sollen. Das ist ganz klar. Man ist ja auch logisch aus deren Verständnis. Ich will das ja gar nicht lächerlich machen oder so. Weil die wollen was, die haben eine Überzeugung. Und dann wollen sie es auch richtig verkaufen. Und das machen sie natürlich dann auf die Art und Weise. Und sie achten natürlich auch in der Selbstdarstellung sehr drauf. Also ihr seht, das war natürlich eine Frau und ein Mann, auch wenn sie sagt, dass sie ein Jugendoffizier ist, aber gut. Ne? Hinten dran war noch eine Offizierin gewesen, die offensichtlich Migrationshintergrund irgendwie hatte. Also da ist ja eine wilde Durchmischung dann auch dargestellt. Also die Gesellschaft sollte abgebildet werden. Ne? Also moderne Truppe und eben diese Parlamentsarmee. Ja. Und das sind die Jugendoffiziere und die haben da schon alles ganz richtig dargestellt und so ungefähr sieht das ja dann aus. Also die sind tatsächlich 58 entstanden, also ganz kurz nach der Gründung der Bundeswehr. Wann waren das nochmal? 52?
56,
danke, ja genau. Also 2 Jahre später schon sind die entstanden, weil man irgendwie gedacht hat, man muss den Bundesbürgerinnen jetzt mal näher bringen, warum das jetzt alles wieder nötig ist. Es gab ja damals doch einen gewissen Widerstand auch gegen die Neugründung der Bundeswehr. Und heute gibt es also 94 hauptamtliche Dienststellen. Derzeit sind nicht alle besetzt, aber nicht, weil sie nicht besetzen wollten, sondern weil ihnen teilweise die Leute dafür fehlen. Ja, also die ausgebildet genug wären, um das zu machen. Und da waren noch über 300 Nebenamtliche. Die haben alle eine normale Ausbildung, das hat er ja eben auch gesagt. Also waren irgendwo im Einsatz gewesen oder so. Führungserfahrung. Sie werden methodisch und didaktisch und rhetorisch geschult. Und zwar an der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation. Die haben ihre Aufgabe auch gut erledigt. Das war, glaube ich, die erste Maßnahme, die sie gesagt haben. Boah, ich glaube, wir erinnern mal unseren Namen. Weil früher hieß das ganze Ding einfach Amt für psychologische Kriegsführung. Das ist genau das Gleiche. Also sogar selbe Gebäude, Strausberg, Berlin, sind dieselben Leute teilweise noch drin. Haben es aber umbenannt. Klingt auch besser. Ne? Amt für psychologische Kriegsführung. Da werden die ausgebildet. Ne? Und eigenes Verständnis, sie sollen auf Augenhöhe mit den jungen Leuten reden, sie haben ein cooles Auftreten. Das Haupteinsatzgebiet sind tatsächlich Schulen, sie sollen eng mit den Lehrkräften kooperieren. Und, das ist ihnen ganz wichtig, kam heute auch im Bericht dann raus, ja, wir sind keine Wehrdienstberater, wir haben auch keine Werbung dafür. Das ist was ganz was anderes. So Laufbahn bei der Bundeswehr haben wir gar nichts mit zu tun, wir sind keine Wehrdienstberater. Das wage ich zu bezweifeln und ich glaube, ich habe auch einige Punkte, wo ich das auch untermauern kann, dass es nicht so ganz stimmt. Was die so machen, also die Frau Nahles hätte man nachlesen können, bevor sie so ohne weiteres irgendwas daherplappert, was ihr immer so eigen ist. Die stellen jedes Jahr einen Bericht auf, der ist 150 Seiten Pi mal Daumen stark. Da steht ganz genau drin, was sie machen und wie sie das selber einschätzen. Kann man jedes Jahr direkt vom Parlament irgendwo auf der Homepage, ist nicht schwer zu finden, also Suchmaschine, Bericht, Jugendoffiziere, findet ihr. Ich habe jetzt den 2016er, weil ich auch nicht die Zeit immer habe, die 150 Seiten gegenzulesen, steht immer der gleiche Sums drin. Aber damit ihr mal eine Vorstellung von den Dimensionen bekommt, wird alles dargestellt. Sie haben also 2016 5.468 Veranstaltungen gemacht und haben dabei fast 150.000 Menschen direkt erreicht. Die Breitenwirkung hätte ich als Friedensbewegung gerne mal. Davon 3.276 Vorträge und bei diesen Vorträgen waren also auch gut 92.000 Menschen dabei. Der Großteil dieser Menschen, die sie erreicht haben, waren tatsächlich SchülerInnen und Studierende. Also fast 80% der Menschen, die sie erreicht haben, waren junge Menschen gewesen. So, und das sind die offiziellen Kuchentortendiagramme, die man im Internet dazu finden kann, also aus diesem Bericht. Und da seht ihr das, wen haben sie angesprochen, also jetzt von Schülerinnen und Studierenden. Hauptschule Klasse 10, das ist das kleine Eckchen hier. Realschule Klasse 9 und Klasse 10 ist dieses Eckchen, also da kommen wir nicht ganz mit einem Viertel hin. Dann kommt Gymnasium Klasse 9, Klasse 10, Klasse 11, Klasse 12, Klasse 13. Also über die Hälfte der angesprochenen Menschen sind Gymnasiastinnen. Und dann kommt noch die berufsbildende Schule und die Universität und die Hochschule ist wiederum ein ganz kleines Eckchen. Also der Großteil der Leute, die angesprochen werden, befinden sich halt im gymnasialen Bereich und im berufsbildenden Bereich. Und dann haben sie nochmal aufgeschlüsselt nach Multiplikatorengruppe, also sprich Vorträge von Menschen, die die Inhalte eben weitertragen können. Das ist die Definition von Multiplikator. LehrerInnen fast 9.000, ReferendarInnen fast 3.000. die also direkt von der Bundeswehr beschult wurden 2016, 800 Personen aus Schulleitungen und Schulbehörden, die also auf irgendwelchen Dingern waren, Politik, ja, Frau Nahles war sicher nicht dabei, 1486 Leute aus der Politik, aus den Medien 141, Reservistinnen, für die wird auch was angeboten und wer sonstige sind, weiß ich nicht genau. Ne? Hier seht ihr nochmal, also der Großteil der Leute, die angesprochen sind, sind die eigentliche Zielgruppe und dann da hinten nochmal so etwas weniger als ein Viertel, 30.000 Leute, die Multiplikatoren sind. So, das sind alles offizielle Briefe. Ne? Das ist der Jugendoffizier in Hessen, der schreibt dann die Schulen mit solchen Sachen an, weil er darf es ja, das steht ja in der Kooperationsvereinbarung drin, was sie so anbieten. Sicherheitspolitische Vorträge und Diskussionsrunden. Also, Grundlagen der Sicherheitspolitik, Auftrag der Bundeswehr, Analyse der Konflikte, Geschichte der Bundeswehr, Ost-West-Konflikt, dann gibt es eintägige Seminarfahrten, da steht sich von selbst, dass die Sachen natürlich alle bezahlt sind. Ne? Also wenn du kriegst das in die Schule geschickt, als Schulleiter, vorher bist du am besten noch von denen geschult worden, gebrieft worden, also das sind unsere Angebote, wir schicken ihnen das mal zu, sagen sie doch mal den Lehrerinnen und Kollegen Bescheid, die sollen das sich durch den Kopf gehen lassen. Und dann bieten sie an, eintägige Seminarfahrten nach Bonn, ins Verteidigungsministerium, in das Haus der Geschichte oder an die Gedenkstätte Point Alpha, kennt ihr ja, dann sagen sie mal, da wäre der Russe gekommen und hier hätten wir ihn zurückgeschlagen, ja, das ist Point Alpha. Dann gibt es mehrtägige Seminarfahrten nach Berlin, nach Dresden, nach Brüssel, nach Wien. Es gibt dieses Simulationsspiel, das ihr gesehen habt, ich habe da gleich noch ein paar Bilder. Und es gibt die tollen Besuche bei der Truppe, du kannst also in die Kaserne der Bundeswehr oder aber auch der US-Streitkräfte kannst du gehen. Und dann vor Ort die Besonderheiten, Aufgaben der Bundeswehr kennenlernen. Alles voll bezahlt. Dazu kommen dann noch solche Sachen, also mein Hauptkampfgebiet letztes Jahr war ja der Hessentag. Da sind auch alle hessischen Schulen, also auch dieses Jahr wieder, die werden also alle angeschrieben von der Bundeswehr, schon im November. Hessentag ist ja im Juni immer, jetzt ist er in Bad Hersfeld. Und dann schreiben die den an und sagen, ey, wir sind doch da so ein Aussteller. Ja, stimmt, der größte. Auf jedem Hessentag hat die Bundeswehr den größten Stand. Ne? Da haben sie dann auch einen Panzer immer dabei und ein anderes Kriegsgerät. Und wollt ihr nicht da hinfahren mit uns? Also wir bieten euch das an. Wir transportieren die SchülerInnen und die kriegen dann auch eine Stunde oder zwei Zeit, über den Hessentag zu laufen. Den Rest der Zeit verbringen sie halt auf dem Kasernen, also auf diesem Ausstellungsgelände der Bundeswehr und hören sich mal einen Vortrag an, aber es kostet halt nichts. Ne? Und das wird sehr gut nachgefragt. Das war ja das Ding, was ich letztes Jahr dann versucht habe. Wir haben auch alle Schulleitungen von der GEW aus angeschrieben. So viel zu deiner Frage, Ralf, was die Möglichkeiten auch der GEW sind. Und haben ihnen einen Brief geschrieben. Der war, ihr könnt ihn auch noch auf der Homepage der GEW Hessen finden. Wie ich finde, sehr moderat gehalten. Also wirklich nur, als wir gesagt haben, wir haben eine andere Sichtweise da drauf. Und wir haben hier Gründe, warum wir eine andere Sichtweise haben. Die haben wir aufgeführt. Es war wirklich sehr moderat. War auch nicht die Bundeswehr als solche erstmal angreifen, sondern nur diese Konstruktion, Kinder dahin zu fahren. Und haben gesagt, wir würden gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Also wir kämen auch an die Schule oder Sie können an uns als Schulleitung, als GEW herantreten, dass wir mal eine Diskussion zustande kriegen. Wir haben an Rückmeldung genau null bekommen. Während also hunderte von Klassen dahin gefahren sind, hat keine einzige Schulleitung es für nötig behalten, zumindest eine andere Position aufzuzeigen, zu sagen, wir halten es aber wichtig. In manchen Gesprächen kriege ich das ja mit. Was soll ich meinen Berufsschülerinnen denn sagen? Was soll ich denn meinen Hauptschülerinnen denn sagen? Wenn ich dann nur sage, du, die Hauptschülerinnen sind aber überhaupt nicht die Zielgruppe der Bundeswehr. Tut mir leid. Das ist ein Trugschluss. Wenn sie die deine Hauptschülerinnen dahin fahren und eine tolle Werbung machen oder sonst was, dann nicht, weil sie denen tolle Jobs anbieten können. Die wollen die gar nicht. Es tut mir wirklich leid. Das machen sie, um Werbung zu machen. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du dir die Zahlen anguckst, wirst du sehen, dass die Hauptschülerinnen sie nicht interessieren. Trotzdem fahren sie natürlich dahin. Aber das hat dann nicht den Sinn, dass sie dann irgendwie großartig noch informieren, sondern weil sie einfach sich gut darstellen wollen. Die Leute, die sie eigentlich ansprechen wollen, sind ganz andere Zielgruppen. Ne? Also das sind so die Angebote. Die Briefe landen dann regelmäßig in den Fächer der Lehrerinnen und Lehrer auch. Und dann führt es dazu sowas. Weil das ist dann der Nebeneffekt noch, das ist das, was in der lokalen Presse da bei rauskommt. Ich habe genauso einen Bericht nach diesem Hessentag-Ding in unserer lokalen Presse dann gehabt. Auch von der Schulleitung, die praktisch von uns natürlich auch angeschrieben worden ist, die natürlich genau wissen, dass ich da als Personalrat auch sitze und sowas und die erst recht dann da, glaube ich, hingefahren sind und auch genauso einen Bericht gemacht haben. Wie abenteuerlich und toll und super das alles war und was für eine großartige Erfahrung für die Kinder und Jugendlichen. Und die Dinger, diese Berichte, die werden halt sehr gerne von der Presse einfach genommen, die kommen gut an. Ne? Zur Klassenfahrt in die Kaserne, Abenteuer inklusive, und das geht dann nur so. Die haben schon seit 20 Jahren haben sie am Bundeswehrgewinnspiel sich beteiligt und haben immer nur Kleinigkeiten gewonnen und jetzt endlich der Hauptgewinn, also inklusive Erbsensuppe essen am Biertisch und mal mit dem Panzer fahren. Und das ist so toll gewesen, dass sie sich also alle freuen. In der Uckermark lernt 10. der Hauptschule Fallersleben das Leben bei der Bundeswehr kennen. Das sind die Synergieeffekte. Das ist super billige Werbung, die du dann überall in der Lokalpresse hast. Ne? So, wenn man jetzt mal genauer guckt, das ist jetzt einiges an Text, aber ich finde, die stellen sehr ausschlussreich. Das war da, wo ich diesen Jugendoffiziersbericht komplett durchgelesen habe. Da kommen wir nämlich zu den Argumenten, die sie dann auch haben. Also sie informieren ja neutral, sie machen keine Werbung, sie machen schon gar keine Rekrutierung, das macht ja alles der Wehrdienstberater und solche Sachen. Und auch die Einschätzung, die sie vornehmen. Dann sagen sie selber, also der 90-minütige Schulvortrag, das ist so das Hauptangebot, das wird am meisten abgerufen. Und zwar schon Schulen, die vom Angebot der Jugendoffiziere überzeugt waren. Die laden sie immer wieder ein. Und die Vorträge werden meistens von den Lehrkräften, gelegentlich würde ich sagen, selten von Schülerinnen und Schülern verlangt. Ja? Also es sind schon die Lehrkräfte, die es auch aktiv machen müssen. Das ist auch klar in dieser Kooperationsvereinbarung. Also das hat natürlich die mittlerweile auch wieder sehr obrigkeitshörigen Kolleginnen und Kollegen so verunsichert. Da gibt es eine Dienstvereinbarung, also dürfen die kommen. Das ist aber schon immer noch eine Freiwilligkeit. Eine Schule kann auch geschlossen sagen, da kommen wir noch später noch dazu, wollen wir gar nicht da haben. Und du als Lehrkraft kannst auch sagen, also ich brauche die nicht. Ja, ist freiwillig. Also selbst wenn der bei dir anruft und sagt, ich hätte da was Tolles für Sie, kannst du als Lehrkraft locker sagen, interessiert mich aber nicht, möchte ich nicht machen. Aber es gibt halt genügend, die das nachfragen. Meine Gründe sind ja klar, Leute. Also in der Gesellschaft, die schon immer weit auseinander rückt und natürlich die Eltern teilweise auch gerade bei Hauptschülerinnen und so in dem pekuniären Bereich sich bewegen, wo man schon Schwierigkeiten hat, so eine Klassenfahrt zu bezahlen, ist ein Kollege schon ganz freudig, wenn er was kostenlos anbieten kann. Ja, und sagt ihm, und ich muss mich auch um nichts kümmern dann als Lehrer und Lehrerin. Ja. Und auch das Angebot. Also ich sage jetzt nicht, dass der Kollege sagt, dann lege ich mal 2 Stunden die Füße hoch. Also ich weiß, dass das alles engagierte Pädagoginnen sind, die schon dabei sind. Aber trotzdem ist es natürlich unter dem Druck, unter dem viele Kolleginnen und Kollegen heutzutage stehen, weil sie neben Unterricht unheimlich viel anderes machen müssen, sind sie halt froh um jede Stunde, die irgendjemand anderes ein bisschen hält und die trotzdem irgendwie sinnstiftend ihrer Meinung nach gefüllt ist. Das ist so der Hintergrund auch. Ne? Bildungsmesse Didakta in Köln. Also sie sind ja auf allen Messen. Sie sind ja bei der Gamescom, ist auch der größte Stand auf der Gamescom. Sie sind auf der Didakta der Bildungsmesse, der größte Stand, die Bundeswehr, schon immer, seit Jahren. Ja. Sie sind mittlerweile bei Motorradmessen, ist die Bundeswehr, habe ich jetzt gesehen, ist sie auch dabei. Ja. Aber wie gesagt, Bildungsmesse ist halt ganz nah dran an den Schulen und da haben sie schon immer den größten Stand. Und zwar die Didakta hat 3 Standorte, Dresden, Stuttgart und Köln und da sind sie immer. Also an jedem Standort immer der größte Stand. Und dann hier ist schön die Analyse, die Sie haben. Die Teilnehmenden aus dem schulischen Bereich hatten ein grundsätzliches Interesse an sicherheitspolitischen Themen, allerdings nur selten fundierte Grundkenntnisse dieser Thematik. Die Jugendoffiziere vermitteln daher häufig in erster Linie Basiswissen. Die Schülerinnen und Schüler offenbarten oft eine Distanz zur Politik und zeigten eine unpolitische Einstellung. Eine gute Beschreibung dessen, was wir als Lehrerinnen und Lehrer auch so erleben. Viele Jugendliche beziehen ihre Informationen aus den sozialen Netzwerken. Flut der Informationen, Bewertung ist schwierig. Das authentische Auftreten des Jugendoffiziers und der direkte zielgruppenorientierte Dialog wirken nicht nur offen, sondern auch transparent und vertrauensbildend und vermitteln Orientierung. Ja, womit also schon ganz klar gemacht wird, was sie aber tun. Sagen also, die wissen wenig, interessiert sind sie vielleicht und das bisschen, was sie wissen, ist wild durcheinander und wir sind so gut, wir können das einordnen. Aber natürlich in unserer Vorstellung, das ist ganz klar. Und das ist jetzt eben die Frage, soll das Unterricht sein? Und dass der Ansatz ist, ja? Wäre ja zumindest zu diskutieren. Ich sage ja, wir können ja darüber diskutieren, aber es diskutiert ja keiner. Und Sie sagen selber, die Referendarinnen von heute sind Lehrerinnen von morgen. Die Lehrerausbildung ist unverändert der wichtigste Anknüpfungspunkt. Also Sie wissen ganz genau, worum es geht. Angebot wird gerne angenommen. Denn angels allgemeiner Wehrpflicht gibt es kaum noch einen Referendar, der über seinen Wehrdienst einen eigenen Einblick in die Bundeswehr erhalten hat. Also Sie sehen es ja ganz klar, was das ist. Eins dieser Dinge, die Sie anbieten, ist dieses Spiel, das Politik und internationale Sicherheit heißt. Das ist ein offizielles Spiel, das haben die gekauft und seitdem ständig weiterentwickelt, auch auf wissenschaftlicher Grundlage. Da gibt es dann Gruppen, hier sind ja 30 bis 55 Spielerinnen. Das Ding kann also wirklich auch tagelang dauern und du bist dann halt in irgendeiner Rolle drin, also hier Staatschef oder was weiß ich, und sollst dann Weltprobleme lösen. Ja? Und die sind dann schon so vorstrukturiert und dann gibt es eine Hungersnot und dann gibt es hier einen Aufstand und was weiß ich, was es so alles gibt. Es gab schon auch genug Friedensaktivistinnen, die da mitgespielt haben und gesagt, das ist durchaus interessant und haben sich das mal angeguckt. Der Punkt ist halt, dass also sehr präsent bei der Lösung all dieser Mittel halt die militärischen Mittel da sind, die halt dann angeboten werden. Das wird eben auch auf diesen Messen gespielt. Hier seht ihr mal so, wie das dann aussehen könnte. Und da seht ihr dann solche Sachen. Also auch der atomare Erstschlag ist eine Option in diesem Spiel. No? Die Bundeswehr sagt ja, warum? Klar, das ist ja nun in der Bedrohungslage, in der wir sind und das gibt es ja und deshalb ist es natürlich eine ganz normale Option, weil die besteht ja auf dem Planeten. Wäre halt auch zu diskutieren, ob man dann eben nicht sowas auch eben der Normalität noch weiter verschafft, indem man sagt, ja, das ist halt die normale Option. Ne? Und das wird dann auch eingesetzt. Es ist interessant zu beobachten, wenn Leute das Spiel länger spielen, wie schnell sie dann auch teilweise von was sie denken, befestigten Positionen abrücken, ist sogar Friedensaktivistinnen passiert, die dann plötzlich in diesem Spiel gesagt haben, ja, aber wenn da jetzt ein Aufstand ist, dann, also ich kann den gar nicht anders eindämmen. Also die ist schon sehr geschickt und manche waren dann sehr erschrocken. Ja? Und die Bundeswehr freut sich dann drüber und sagt, sehen Sie, ja, geht gar nicht anders.
Wurde das Spiel auch analysiert?
Ja, klar.
Also analysiert jetzt, wo die Knackpunkte sind oder wie man darstellen kann, auch dass es quasi in eine bestimmte Richtung
müsstest du mal gucken auf der Seite von der IMI, ob die da noch irgendwo, denke ich, gibt es da noch Material zu. Ne? Also es gibt genug, die sich damit beschäftigt haben und zumindest Darstellungen davon haben und auch Bewertungen. Ne? Ich wollte es nur mal nicht unerwähnt lassen, weil es kommt ja immer so schön als Spiel daher. Ne? Das ist auch so ein Schreiben, dass der Christoph Lammel, das ist bei uns der wieder zuständige Landeskommando Hessen, Tagesfahrt zur Didakta bietet er an und da kannst du eben das Premium-Produkt, Einblick in unser Premium-Produkt Polis. Ne? Also dieser Sprachduktus ist halt so ein sehr konzernorientierter mittlerweile. Ne? Und ja, können erledigen, Stalt, bla bla. Und dann kannst du, bitte lassen Sie die vollständig ausgefüllt per E-Mail und dann kannst du dann ankreuzen und die Schülerinnen anmelden und dann organisiert er alles für dich. So, warum wir natürlich da Probleme mit haben als Gewerkschafterinnen, die Diskussion wäre ja eben, wir haben 1976 den Beutelsbacher Konsens zugestimmt. Das ist dieses Ding, das jetzt auch in anderen Zusammenhängen immer wieder rauskam. Nicht zuletzt die AfD hat das ja jetzt rausgekramt und haben gesagt, ja, die sind ja alle linksversiffter. Also ich sehe ja auch nur linksversiffte Kolleginnen und Kollegen bei uns in den Kolleginnen und Kollegen. Die müssen sich an den Beutelsbacher Konsens halten. Also es wird da gerade umgedreht. Tatsächlich kommt es aber auch daher. Es kam aus einer Zeit, wo man so linkssubversive Untriebe in Schulen noch vermutet hat und deshalb gesagt hat, wir müssen ganz klare Standards festlegen und kein Pädagoge hatte da jemals ein Problem damit gehabt. Nämlich, Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler, mit welchen Mitteln auch immer, im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Wenn ihr euch erinnert, was die Jugendoffiziere vorne gerade in ihrem Bericht gesagt haben, dass sie die Orientierung herstellen, dass sie das alles helfen einzuordnen, widerspricht das dem eigentlich schon. Ja? Und Kontroversitätsgebot, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Das sind die beiden Gebote, an die sich eigentlich eine moderne Lehrkraft halten sollte und eigentlich in der Regel auch tut. Was nicht heißt, dass sie keine eigene Meinung haben darf, aber dann soll sie die halt bitte kenntlich machen. So habe ich das auch immer gehandhabt. Und das wäre ja jetzt die Diskussion. Klar, wenn ein Akteur von irgendwoher kommt, ich könnte ja auch überlegen, jemanden von einem Atomkraftwerk einzuladen, damit er mir mal seine Sichtweise auf die Funktionsweise eines Atomkraftwerkes erklärt. Dann muss das aber natürlich schon thematisch und pädagogisch eingebunden werden. Und dann muss den Schülerinnen und Schülern halt auch wirklich klar sein, da kommt jetzt einer, der kommt aus der Richtung und erzählt natürlich die Richtung. Und das kann ich aus meiner Erfahrung eigentlich auch tatsächlich erst höchstens mit Oberstufenschülerinnen machen. Bringt mir nichts, wenn ich einer 9. Klasse erzähle, ja, der ist jetzt von da. Und wenn der ein gewisses Auftreten hat, dann kriegen die das einfach nicht mehr überrissen. Das ist eine pädagogische Diskussion. Ne? Es gibt dazu auch Untersuchungen, auch wissenschaftlicher Natur, die sagen, also politische Bildung nach den Grundsätzen deutlicher Konsens sollte immer sein. Dies scheint bei den Kooperationsvereinbarungen nur ein eingeschränkter Fall zu sein. Es ist ungewiss, ob die Bundeswehr auch andere Sichtweisen als die der Bundesregierung und des Verteidigungsministeriums, also beispielsweise der Friedensbewegung, wiedergibt. Ich halte solche Abkommen für fragwürdig. Würdig war Dr. Schiele, der das untersucht hat. Und das ist ja genau die Frage. Tun Sie das? Oder sagen Sie halt, naja, das können Sie jetzt von uns nicht erwarten. Wir sind halt der Akteur, aber wir geben jetzt trotzdem weiter, was Sicherheits- und Friedenspolitik ist. Oder könnten Sie behaupten, naja, klar geben wir das schon sehr neutral von uns. Und das können Sie nicht. Und das, wie gesagt, hätte ich jetzt den ganzen laut schreienden Politikerinnen gerne auch genannt. Im eigenen Handbuch der Jugendoffiziere steht drin, für die Arbeit müssen sie sich immer an politische Grundsatzaussagen, Analysen, Hintergrundinformationen aus den Bereichen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Bundesministeriums für Verteidigung, des Streitkräfteamts oder Leiter der Informationsarbeit oder ihres Stabsoffiziers Öffentlichkeitsarbeits halten. Also auf Deutsch, alles was ihr sagt, muss eindeutig in diesem Bereich der Bundeswehr, das, was wir euch freigeben, stattfinden. Sie dürfen eben nichts erzählen, was eine andere Sichtweise wäre. Sie dürfen es nicht, das ist der Befehl. Ja? Also wenn Sie kämen und sagen, doch, das ist eine neutrale Information, dann ist das Handbuch der Jugendoffiziere der Beweis, dass das nicht stimmt. Sie können nicht neutral informieren. Und dann wäre der Aufruf an Kolleginnen und Kollegen zu gucken, da muss aber sehr klar sein, dass hier wirklich ein Akteur kommt, der nicht neutral informiert, sondern wirklich ein Interesse hat. Und das kann ich den Schülerinnen und Schülern halt dann auch nur dann zumuten, wenn sie den Kenntnisstand haben und das abstrahieren können. Und daran habe ich halt Zweifel, wenn ich sehe, wie eben das im Unterricht eingesetzt wird. Und ihr seht ja auch, der Vergleich, weil dann kommen ja die Leute und sagen, dann kommt halt einer von der Bundeswehr und dann kommt halt einer von der Friedensbewegung. Und jetzt sage ich euch zwei Sachen. Wenn die Bundeswehr 130 Millionen Euro zur Verfügung hat, um 90 Hauptamtliche und 300 Nebenamtliche Jugendoffiziere über die ganze Bundesrepublik in die Schulen zu schicken, die haben nichts anderes zu tun. Die können da morgens auch um 7.45 Uhr auftreten, gewaschen und geduscht und gefrühstückt und bestens auspoliert, weil das ihr Job ist. Sie werden dafür bezahlt. Das ist völlig klar. Und dann stehen sie da und haben ein Erscheinungsbild und ein Auftreten und sind ja auch geschult und so weiter und so fort. Und die Friedensbewegung, das sind super geile Leute, aber die sind entweder in Lohn und Brot und müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen und können nicht um 7.45 Uhr an der Schule sein. Oder aber es sind wirklich die älteren Semester, die schon viel mitgemacht haben, die können aber jetzt über ihr Menschsein sicherlich eine tolle Wirkung entfalten. Sie können aber gegen so einen geschniegelten und gestrickten Jugendoffizier, glaubt es mir Leute, im Vergleich einfach nicht anstinken. Nicht bei den jungen Menschen. Ist einfach so. Selbst wenn ihr ein super Standing habt und sowas, ich habe es erlebt, es ist sehr schwierig. Weil dann sitzt dann einer da, der ist halt auch rhetorisch geschult und der kennt auch die Finten. Und dann, wenn du dann aus dem Konzept kommst und dann irgendwie erzählst, ja, beim Hofgarten war das damals so gewesen, ja, 1982 hat von den 16-Jährigen halt keiner erlebt. Ja. Ist so. Ne? Das ist überhaupt nicht despektierlich. Das müssen wir nur bedenken, wenn es diese Diskussion gibt. Also holt da jemanden von der Friedensbewegung. Ja, es gibt aber niemanden, der das decken könnte in dieser Breite. Ja. Dann gab es auch die Diskussion, das ist auch was, da habe ich mit Wolfgang Buffen so ein bisschen werden wir überkreuzt, weil Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel gesagt, gut, dann müssen wir halt in den Haushalt was einstellen, damit also zumindest die Auslagen der friedensbewegten Menschen, die an die Schulen fahren, gedeckt werden, weil das mussten sie ja auch noch alles aus eigener Tasche oder aus ihren Zusammenhängen irgendwie gesponsert machen. Ja? Dann haben sie 60.000 Euro eingestellt. 60.000, 130 Millionen. Dieses Gepanz ist ja klar. Ja? Deshalb kann das gar nicht funktionieren und es ist eben nicht so, dass sie neutral informieren würden. So. Und dann sagen sie auch noch selber zu der Frage, Werbung oder jetzt nur reine politische Information. Steht im Jahresbericht der Jugendoffiziere, unabhängig vom Etikett einer Veranstaltung, ist es den Besucherinnen eher nicht so wichtig, ob da jetzt der Jugendoffizier oder der Karriereberater steht. Ne? Und wenn Sie Fragen zu den beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr haben, dann stellen Sie die, auch beim Jugendoffizier. Der wird natürlich dann immer sagen, ja, gehen Sie mal zur Karriereberatung. Aber Sie sagen hier selber, die Leute, vor denen Sie stehen, die wissen den Unterschied nicht. Die gehen dann halt hin und sagen, das ist so toll, was Sie mir da gerade erzählt haben. Wie kann ich denn auch so werden? Und wenn Sie schlau sind, wenn halt jemand dabei ist, der kritisch ist, dann sagen Sie, ja, ich habe hier die Karte vom Berater und an den wenden Sie sich, weil ich darf jetzt dazu leider nichts sagen. Und wenn Sie sehr schlau sind und wissen, dass da gerade keiner dabei ist, dann sagen Sie, erzählen Sie das schon mal. Ne? Abgesehen davon, welche Organisation hat überhaupt diese Möglichkeit, ja? Auch die Polizei und sonst wir nicht, dann so hinzugehen, sich darzustellen und dann gleich eben das Kärtchen zu zücken von demjenigen, der dir jetzt den Weg aufweisen kann, wie du das machst. Das kriegen selbst die ganz großen, bis hin Bertelsmann-Stiftung und so mit ihren Interessen, so nicht hin. Ja, die haben nicht diesen Sonderzugang. Ja, dann gibt es eben noch die Karriereberater, bitte.
Darf ich mal ganz kurz sagen, es ist nicht so, als wenn die Friedensbewegung keine guten Leute hätte, die in die Schule gehen können.
Das habe ich.
Ich hatte den Johannes Becker zweimal im letzten Schuljahr an der Martin-Luther-Schule und sollten hier noch Kollegen im Schuldienst sein, bitte ladet ihn ein, der kommt super gut an. Und der hat dann wirklich auch Zuspruch und der super. Also wie gesagt, weil es ist eine Ausnahme, aber wir haben
immer. Ja, das ist sicherlich nachher nochmal in der Diskussion
An der Stelle stolper ich immer wieder, ich weiß immer noch nicht, wie ich das achtsam genug ausdrücken soll, dass nicht jemand kommt und sagt, da ist doch. Ich sage, ja, weiß ich, aber es ist einer gegen 390. Ja? Also das ist der Unterschied. Ich sage nicht, dass es keine tollen Leute sind. Ja, ich komme ja auch dahin. Ich halte mir ja auch zugute, dass ich irgendwie noch einen Draht zu Jugendlichen haben kann. Ja? Ich gehe ja auch gerne in die Diskussion. Aber wir können das einfach nicht ausgleichen. Darum geht es mir. Ja? Und dann gibt es ja neben denen, den Jugendoffizieren, gibt es ja noch die Karriereberater. Übrigens sind das nicht anders, als also die sitzen mittlerweile, die heißen dann Karrierezenter. Das waren früher die Kreiswehrersatzämter. Und da kommt noch der nächste Punkt dazu. Die sind nie geschlossen worden. Und die haben immer noch alle Rechte, weil die Wehrpflicht ist nur ausgesetzt. Sie ist nicht abgeschafft. Das heißt, sämtlichen Informationsflüsse, die schon immer da waren, wer wird demnächst 18? Welcher junge Mann wird demnächst 18? Mittlerweile auch welche junge Frau wird demnächst 18? Kriegen die alles von den Einwohnermeldeämtern, weil die Gesetzeslage so ist. Kein anderer Betrieb, kein anderer Konzern in ganz Deutschland hat diese Datenmenge zur Verfügung. Kriegen die ungefiltert, können die alle anschreiben. Kriegt auch jeder so ein Schreiben von denen. Werden demnächst 18, wollen sie nicht zur Bundeswehr kommen. Kriegen die. Ja? Also die haben schon einen mordsmäßigen Zugang. Und es gibt eben diese Karriereberater, die gehen dann auf 1000 Jobmessen. Die sind halt alle auch im Bereich Schule eingebunden. Also Jobmessen wird ja ganz oft organisiert, dass also Schulen dann dahin fahren. Und dann präsentieren sich halt alle möglichen ArbeitgeberInnen aus dem Umkreis. Und bei den größeren Dingern ist immer die Bundeswehr dabei. Die haben eigene Trucks, die auch ganz toll sind und bieten alles Mögliche an. Sie erreichen damit auch 185.000 SchülerInnen. Nochmal. Also nochmal zu den 170.000, 80.000, die von Jugendoffizieren erreicht werden, haben wir nochmal 185.000 Schülerinnen, die auch von denen erreicht werden. Selbst wenn wir die Doppelung rausnehmen, dann sind das bald 300.000 junge Menschen, die pro Jahr von der Bundeswehr direkt face-to-face erreicht werden. 8.100 Vorträge auch an Schulen. Da müssen die Schulen aber dezidiert vorher einladen als Schule. Aber die kommen eben auch an die Schulen und halten Vorträge und zwar nur zur Karriere bei der Bundeswehr. Ja? Ja, sollen eben für den Job bei der Truppe begeistern. Die haben ein eigenes Budget von 35 Millionen. Das war eine kleine Anfrage, das ist mittlerweile alles aufgestockt worden, auch weil das ist von 2015. Hier seht ihr mal Bilder, das ist also auf so einer Jobmesse, das auch, Karriere mit Zukunft. Hier seht ihr dann so, wenn sie dann auf Messen sind, dann bringen sie halt dann auch die Hubschrauber und alles Mögliche mit. Das sind dann solche Reaktionsspiele, die dann gerne von Kindern gemacht werden. Die beiden sind da so 10, glaube ich, ungefähr. Ne? Oder hier wird dann mal das Arbeitsmaterial gezeigt. Ich würde mal sagen, so 8 bis 10 sind die Jungs, die sich da gerade das Sturmgewehr angucken. Ja? Das ist das, was die Jobmesse-Jungs machen, die Karriereberater. Dazu kommt dann natürlich noch die Werbung in den Schülerinnenmedien, also Anzeigen, das ist schon älter hier das Ding, gibt den Spießer, das sind kostenlos ausliegende Schülerinnenmagazine, gibt es verschiedene, die werden zu Hunderten in Pappkartons an die Schulen gekarrt, da sind viele Unternehmen drin und so, aber die Bundeswehr halt eben immer auch und das liegt dann aus, die Sekretärinnen haben das dann stapelweise da. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass die Jugendlichen das denen da aus den Händen reißen, aber damit haben sie schon eine große Fläche. Sie werben natürlich auch in Schülerzeitungen, sie werben auch in der Bravo und was weiß ich. Es gibt Jugendpressekongresse und eben dann die Social Media, habt ihr ja den Einstiegsfilm gesehen. Noch besser ist natürlich dieses hier, Frieden und Sicherheit, Unterrichtsmaterialien, kostenlos. Ich glaube, mittlerweile heißen sie schon wieder anders. Die ändern alle paar Jahre mal den Namen und auch gerne die Quelle, also die Verlage oder so. Sind aber immer kostenlose Schülermaterialien zu all den Dingen, für die LehrerInnen oft nichts Modernes haben, wenn die IT-Technik an der Schule immer noch nicht funktioniert und ich halt auf Sozialkundebücher von 1989 zurückgreifen muss, und das ist ja kein Witz. Also ich meine, die Dinge, mit denen ich arbeiten musste, die waren wirklich von 2003 oder so. Da steht natürlich, also weiß ich, 9/11 war da mal so eine Seite, da wussten sie noch nicht, in welche Richtung das ging, aber das war das aktuellste Material, das ich von der Schule zur Verfügung hatte, wenn ich Profi gemacht habe, noch vor ein paar Jahren, ja. Da ist natürlich jeder Kollege froh, wenn er hier kostenlose Materialien bekommt. Und zwar sind das Schülerhefte, wo du dann direkt auch ausfüllen kannst, wie so ein Workbook. Und auch das Lösungsheft für den Kollegen gleich dabei, mit ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten. Kriegst ein neues Arbeitsblatt monatlich zu ganz aktuellen Themen. Also die sind auch wirklich gut didaktisch aufbereitet und bieten halt einiges, was dir als Lehrer auch eine echte Unterstützung gibt. Herausgeber ist die Stiftung Jugend und Bildung. Die gehört zu 100% der FDP, das nur am Rande. Die wird also komplett aus dem Topf der Bundesregierung finanziert, aber die FDP streicht es dann ein, weil das ihr Verlag ist. Ja. Und fachliche Unterstützung steht in Impressum, bedeutet im Endeffekt, die Bundeswehr schreibt diese Dinger. Das ist nachgewiesenermaßen so. Also steht schon im Impressum drin, die werden aber von der Bundeswehr komplett geschrieben. Ich habe jetzt nur ganz alte Zahlen, weil das mittlerweile ein bisschen rückläufig ist, weil vieles sich jetzt schon auf den Online-Bereich dann verlagert. Aber 2007 wurden 325.000 Schülerinnenhefte und 16.000 Lehrerinnenhefte bestellt. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass 16.000 Lehrkräfte tatsächlich auch irgendwie damit gearbeitet haben. Weil bestellen tun das die schon selber. Ja? So, also ist natürlich ein schlauer Weg, dann diese Inhalte zu bringen. Und dann seht ihr dann, warum wir Soldaten brauchen. Also ich meine, das sind schon Überschriften, die natürlich eine Tendenz haben. Ja? Vor allem, wenn man dann noch in die Texte reinguckt. Und das ist dann immer diese Bilder hier. Ne? Mit ganz, also Leuten, die sich so wahnsinnig freuen, dass ihnen jetzt ein Frieden gebracht wurde. Ne? Kennt ihr ja, das gehört noch dazu. Das sind ja jetzt die neuesten Plakate. Und auch die sind nicht von ungefähr ganz in der Nähe von Schulen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drauf geachtet habt. Wir haben mal geguckt mit ein paar engagierten Kolleginnen und Kollegen. Als die Kampagne gestartet wurde, waren Hauptpunkte. Kannst du ja bei Ströer abrufen. Also offiziell nicht, aber meine Frau ist Managerin bei Ströer und deshalb konnte ich das dann machen. Da seht ihr ja, Ströer ist ja dieser Außenwerber. Das ist gezielt um Schulen, Busbahnhöfe und all die Stellen gemacht worden, wo Jugendliche halt sind. Ne? Und das sind die neuen Dinger, Hashtag führen. Ne? Also ist dann halt eine junge, attraktive Frau und eben nicht der Führer, aber das Wort ist halt wieder da und soll junge Menschen ansprechen und tut es wohl auch. Wenn man guckt, wie viel davon angeklickt wird. Die Klickzahlen kannst du ja auch abrufen. Der Erfolg, seht ihr ja, das ist das, was mich am meisten betrifft, betroffen macht, sind die minderjährigen Rekruten bei der Bundeswehr. Während zum Beispiel der britischen Armee, die da immer ganz vorne mit dabei war, die Zahlen mittlerweile runtergehen von Minderjährigen, also unter 18-Jährigen, die in der Armee dienen, die gehen zurück. Die gehen nicht zurück, weil die Briten jetzt plötzlich vernünftig geworden wären. Das ist momentan auch nicht zu beobachten. Die haben da eher ein BSE-Problem, glaube ich, so also ganz allgemein. Aber die Zahlen gehen zurück. Die gehen deshalb zurück, weil das Militär selber sagt, es ist gar nicht gut. Es bringt nichts. Es fordert die Truppe eher heraus. Es gibt einfach militärische Gründe, weshalb es nicht gut ist, Menschen so jung an die Waffe zu bringen. Für die moderne Armee, die wir sein wollen. Also rein funktionale Gründe, weshalb die davon langsam abkehren. Das ist bei der Bundeswehr noch nicht angekommen. Da steigen die Zahlen der Minderjährigen. Jetzt letztes Jahr gab es erfreulicherweise einen Absprung. Aber insgesamt sind es seit 2011 11.500 Minderjährige, die an der Waffe ausgebildet wurden. Und wenn die Bundeswehr dann immer sagt, nee, die werden nicht an der Waffe ausgebildet, dann ist das gelogen. Könnt ihr den Wolfgang Buff auch zu fragen, der kennt die Leute auch persönlich, die das alle bestätigen, aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. Die werden an der Waffe ausgebildet. Ja? Und das ist halt jetzt mal so ein generelles Problem und in die Diskussion würde ich halt ganz gerne reinkommen. Komme ich zum Schluss noch zu, weil es da ein neues Bündnis zu gibt. Interessiert euch noch Bundeswehr an der Hochschule? Das ist nur die eine Folie. Also, weil sie da ja, das ist ja klar, Rüstungsforschung hat ja schon immer auch an Hochschulen stattgefunden. Mittlerweile neu ist halt, dass sie auch da versuchen, direkten Einfluss auf die Lehre zu nehmen. Also nicht nur diese Rüstungsforschung irgendwie da abzugreifen. Da ist eins von mittlerweile vielen Beispielen, ist der Johannes Warwick, der seit 2017, 18 zwei sicherheitspolitische Seminare anbietet und zwar in direkter Kooperation mit der Bundeswehr. Das heißt, das ganze Material und so wird von der gestellt und er leitet das selbst. Und dann gibt es noch eins, das durch einen Bundeswehrmitarbeiter durchgeführt wird, der bei Warwick promoviert hat. Und die werden komplett finanziert und finden bei der Bundeswehr in Strausberg statt, sind aber zertifizierte Seminare, mit denen du halt, ich weiß gar nicht, ob das heute noch Scheine heißt, oder Punkte oder Credits oder weiß ich nicht, wie man das bei der Uni heute so macht, aber erwerben kannst, ja, als studierender Mensch dort. Also auch dort ein Versuch, immer mehr auch auf die Lehre, also auf die Köpfe wirklich zuzugreifen. Den fand ich schön. Da hinten steht es auch, Waffen, dicke Motoren, keine Schuhe, noch mehr Waffen, Uniform, sexy, Real-Life-Videogame, das ist genau das, worauf sie ja setzen. Und unten steht in Klammern, man könnte eventuell sterben. Welche Kritik haben wir an den Bundeswehreinsätzen, brauche ich in den Kreisen ja nicht mehr großartig erzählen, aber wenn wir über Einsätze eben in Bildungsstätten reden, dann ist ein Punkt, das Einspruchsrecht der Eltern, die ja, solange du noch minderjährig bist, über die Ausbildungsinhalte irgendwie mitzureden hätten, fällt praktisch weg, weil sie es meistens gar nicht wissen oder unzureichend informiert werden und dann eben auch oft nicht, ja, wer macht das von Eltern, die dann sagen, selbst wenn sie friedenspolitisch bewegt sind, sagen, also mein Kind, da geht jetzt nicht dahin. Weil du musst da schon ein bisschen die Welle machen, das Recht hast du, kannst schon sagen, also der soll da nicht hingehen, dann muss der halt in der Stunde woanders geschult werden. Aber das Kind möchte ich dann sehen, ja, das dann mit breitem Rücken da rausgeht und sagt, hört euch mal den Bundeswehronkel an, ich sitze mal drüben bei der 8a und mach lieber Mathe. Also ist nicht so einfach. Es entsteht praktisch eine Anwesenheitspflicht für Schülerinnen bei diesen Armeeveranstaltungen, weil es eben auch nicht easy ist, selbst wenn du dann selbst die Entscheidung triffst, da rauszugehen. Und die wenigsten sind ja auch informiert. Der Lehrer, die Lehrerin sagt, du, da kommt jetzt der Offizier und dann ist das so. Ja. Oder wir fahren jetzt morgen ins Berufsinformationszentrum. Da sagt ja auch keiner, da will ich nicht hin. Ja. Also das ist schon mal schwierig. Nachgewiesenermaßen werden eben friedliche Methoden zur Konfliktlösung da eben nicht vorgestellt, weil das auch nicht der Auftrag der Bundeswehr ist. Das haben wir ja schon eben gerade gesehen, sagen sie ja selber. Dadurch werden eben Kinder schon von der Armee umworben und es gibt nun UN-Kinderrechtskonvention, der wir an sich zugestimmt haben, die sagt, das soll nicht stattfinden. Kinder sollen nicht von Militär umworben werden. Ja? Und meiner Meinung nach ist das Werbung. Dadurch wird eben der Beutelsbacher Konsens nicht eingehalten und die wesentlichen Hintergrundinformationen zu diesem Beruf, deshalb war diese Karikatur zu schön beschrieben, weil ganz unten stand ja was, das kommt da nicht vor. Im Unterschied übrigens zu anderen Armeen, selbst die US-Armee ist, was das betrifft, wesentlich transparenter. Auch die Franzosen, auch die Briten in ihrer Werbung ist eben nicht nur Abenteuercamp, Technik, Kameradschaft und Friedenssicherung, sondern da ist immer auch drin, es ist gefährlich und es kann sehr wehtun. Ja, also ich halte das ja nicht für gut, aber es ist wenigstens noch transparenter, das fehlt bei der Bundeswehr vollkommen. Und das sind so Hintergrundinformationen, die ich den Kolleginnen auch ganz gerne geben würde, die mir dann immer kommen, naja, wieso ist doch eine Berufsausbildung und so weiter. Also erstens mal ist ganz klar, ihr wisst es ja alle, wer bei der Bundeswehr ist, der verzichtet per Unterschrift und per Eid auf wesentliche Grundrechte, körperlicher und geistiger Unversehrtheit. Darauf verzichtet er, ja, per Unterschrift. Ja, die freie Meinungsäußerung und Willensbildung sind eingeschränkt, weil du in der Befehlskette bist und wesentlich eingeschränkter als jeder andere Beamte, der zumindest noch eine eigene Meinung äußern darf, kannst du das in der Truppe gar nicht so einfach machen, ohne schwere Konsequenzen zu bekommen. Und eine Gehorsamsverweigerung wird eben bestraft. Das wird zwar bei anderen Beamten auch über das Disziplinarrecht, die Bestrafungsformen bei der Bundeswehr sehen aber anders aus, ja, und sind wesentlich unmittelbarer. Was die wenigsten wissen, ist, dass diese ganzen tollen Ausbildungen, von denen sie immer erzählen, ja, es gibt ja dann die Kfz-Mechatroniker und sowas, die sind nicht, eben nicht eins zu eins auf das zivile Berufsfeld übertragbar. Deshalb ist ein hoher Kostenposten von der Bundeswehr, sind ja für diese, die sich nur für 8 Jahre verpflichtet haben, dann irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen, weil das, was sie bei der Bundeswehr gelernt haben, in einem Betrieb, irgendwo in der freien Wirtschaft, überhaupt nicht anzubringen ist. Das ist ja auch ganz klar. Also schweres Kriegsgerät wird halt selten gewartet bei der Straßenmeisterei. Die Kfz, die sie dort zu betreuen haben, die sind uralt und haben nicht die Technik, die heute Kfz haben. Und auch wer Kantinenkoch bei der Bundeswehr ist, ist dafür nicht ausgebildet, um dann eine Hochschulmensa zu leiten. Das ist einfach anders. Und das ist eine Lüge, denen zu sagen, und jetzt machst du eine Ausbildung bei uns, musst du halt erstmal den normalen Soldatendings durchgehen und dann wirst du halt Koch oder Kfz-Mechatroniker oder was es alles gibt. Es gibt ja wie viele 100 Angebote bei denen, aber die sind oft wirklich nicht abbildbar. Wer bei der Bundeswehr als Soldat antritt und ob er beim Musikchor ist oder bei der Sanitruppe oder als Koch, ist völlig wurscht. Er kann in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Und es ist auch völlig egal, ob er da vorher gesagt hat, da will ich eigentlich nicht so gerne hin und ich möchte eigentlich lieber Musikchor sein. Ist egal, es ergibt sich einfach aus der Befehlskette. Ist so. Wenn die sagen, Marschbefehl, dann musst du das eigentlich machen. Einzige Möglichkeit, da dann rauszukommen, ist wirklich den Wehrdienst zu verweigern, aus Gewissensgründen. Ja? Das ist aber nicht so einfach, weil die vorzeitige Kündigung, die ist praktisch nicht gegeben. Wenn du nämlich jetzt sagst, ich kündige jetzt ganz einfach, ich habe ja einen Arbeitsvertrag und den kündige, dann ist es ganz klar, dass es auf jeden Fall zum Gerichtsprozess kommen wird und die nachträgliche Verweigerung, wenn du sagst, okay, jetzt Gewissen hat sich bei mir gemeldet, ich verweigere jetzt, führt dazu, dass du die Ausbildungskosten zurückhaben wollen. Und das ist durchgefochten. Da hast du keine Chancen. Ja. Und die berechnen bei der normalen Ausbildung ab 30.000 und wenn du ein Medizinstudium bei denen machst, dann bist du mit 150.000 Euro in der Kreide. Wenn du jetzt hier Ärztin bist, bist du verpflichtet noch 10 Jahre bei der Bundeswehr und nach 5 Jahren sagst du, will ich nicht mehr, dann sagen sie, ja okay, alles klar, aber das Geld wollen wir zurück. Und das heißt natürlich für, de facto für viele, die wirklich ein echtes Problem damit entwickeln, dass sie dann sagen, nee, kann ich mir ja gar nicht leisten. Wissen die wenigsten, ja. Dass die Gefährdungen überdurchschnittlich hoch sind, ist eh klar. Traumatisierung ist ein Riesenthema. Das ist bei der Bundeswehr auch lange verschwiegen worden. Mittlerweile gibt es sogar eine eigene Klinik für die posttraumatischen Belastungsstörungen. Also sie erkennt es langsam an. Und auch sogar die Jugendoffiziere, die wissen, was ein PTBS bedeutet. Und dann verschwimmelt wird es dann auch mal gesagt, weil sie nicht mehr umhin kommen, weil sie nachgewiesenermaßen ganz viele haben, die aus den Auslandseinsätzen kommen, die wirklich eben diese Störungen dann haben. Ne? Und die Skandal ist, das ist eh so eine Geschichte. Wenn die dann immer ankommen mit, das ist ein normaler Arbeitgeber, dann vergleich den mal mit einem anderen großen flächendeckenden Arbeitgeber. Die Anzahl an körperlichen Misshandlungen, an sexuellen Übergriffen, an rechtsextremen Äußerungen und allen möglichen anderen Dingen, die einfach eigentlich schon Straftatsbestand haben, ist in keinem anderen Bereich so groß. Also die Statistiken gibt es ja auch. Ja. Und das sind alles eben die Dinge, die den Kindern von den Jugendoffizieren mit Sicherheit nicht erzählt werden. Auch nicht von den Karriereberatern. Ja, das ist dann praktisch mein Fazit immer. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Wenn hier jetzt ein Offizier säße, hätten wir gleich eine Riesendiskussion am Start. Mein Fazit, Bundeswehr raus aus der Schule. Die Frage ist jetzt, wir sind bald am Ende, wie mache ich das? Raus aus der Schule, raus aus der Universität. Erstens ist natürlich die individuelle Entscheidung. Ich muss erstmal für mich wissen, dass ich das eigentlich nicht haben möchte. Da haben wir schon ein gesellschaftliches Problem, weil es mittlerweile zwar schon so ist, dass ganz viele sagen, ja, die Auslandseinsätze verstehen wir zwar nach wie vor nicht, aber die Truppe an sich, die ist in Ordnung. Ne? Das sind auch unsere Jungs und Mädels und so. Hier YouTube und ist alles ganz cool und da sind ja auch Frauen jetzt gleichberechtigt dabei und so weiter und so fort. Also wer für sich das Problem gar nicht sieht, der wird sich auch nicht dafür einsetzen, dass es vielleicht hier nicht in Schulen und Universitäten vorkommt. Deshalb erstmal für sich selbst eine individuelle Entscheidung treffen. Und dann kann man durchaus Beschlüsse herbeiführen. In der Schule kann die Gesamtkonferenz, die nämlich per Schulgesetz, § 133 Hessische Schulgesetz, sagen kann, also die Rahmenrichtlinien, auch unserer pädagogischen Tätigkeiten etc., die liegen wir selber fest, kann eine Gesamtkonferenz sagen, also der Bundeswehr-Jugendoffizier kommt nicht an unsere Schule oder kommt, wenn, dann in diesem und jenem Rahmen an unsere Schule. Also dass zum Beispiel sichergestellt ist, dass immer jemand von der Friedensbewegung dabei ist oder wie auch immer. Also diese Rahmen kann sich eine Schule geben in der Gesamtkonferenz. Sie muss es halt nur tun. Oder eben der Schulkonferenz, da sitzen dann ja noch die Eltern und die Schülerinnen und das die Schulleitung und die Lehrerinnen mit drin, die können das auch beschließen. Schulprogramm heißt das Ganze dann, da könnte das auch drinstehen. Wir sind eine bundeswehrfreie Schule, kann man machen, gibt es 3 Schulen in ganz Deutschland, die das gemacht haben. Auch die Schülerinnenvertretung kann für sich natürlich sagen, wir wollen die gar nicht hier haben. Ist nicht bindend für den Schulleiter, aber wenn eine Schülerinnenvertretung das für sich beschließt, dann kann sie natürlich dann da auch in die Auseinandersetzung gehen. Und dann wäre zumindest mal die Diskussion auch da. Und auch ASTA, Schupa und so weiter können sowas machen. Es gibt ja auch Zivilklauseln an einigen Universitäten, ne, die dann eben dann auch diese Rüstungsforschung und so ausschließen und so weiter und so fort. Da natürlich protestieren, demonstrieren, organisieren. Die Menschen, die hier sitzen, die machen das ja auch schon immer. Das wisst ihr. Jetzt wäre ich fast fertig, möchte aber doch noch hinweisen auf die neue Kampagne. Weil ich arbeite ja jetzt schon lange daran, ich wollte immer diese Kooperationsvereinbarung weghaben und wir kommen da nicht weiter. Und dann gab es ja die Diskussion, Wolfgang Buff hat auch gesagt, naja, da müssen wir halt gucken, dass dann die Friedensbewegung irgendwie mit Geld und so weiter dahin kommt. Und jetzt gibt es halt eine neue Kampagne, wo sich einige Organisationen, die zeige ich euch gleich, zusammengeschlossen haben, die eine schon bestehende Kampagne ummodeln und fortsetzen, nennt sich Unter 18 nie. Die haben 2 ganz fokussierte Forderungen. Nämlich, dass der Militärdienst in Deutschland endlich auf mindestens 18 Jahre angehoben wird, weil wir sind einer von 56 Staaten, die sich nicht dran halten, gegenüber von 120 Staaten, die wirklich unter 18 nie klar sagen. Und auf der einen Seite weisen wir dann immer auf alle möglichen Länder, wo es Kindersoldatinnen gibt, aber diese UN-Kinderrechtskonvention, die gibt es bei diesem Vorbehalt, das heißt, wir halten uns einfach nicht dran. Und im Endeffekt sind das in der Definition tatsächlich Kindersoldaten, die ausgebildet werden. Also das soll angehoben werden und das dickere Brett noch, Verbot jeglicher Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen. Das wäre die Zielrichtung dieses Bündnisses, das sich jetzt gegründet hat. Die Aktivitäten wären dann eben Lobbyismus, also wir versuchen eine politische Mehrheit irgendwie dafür hinzubekommen, die Öffentlichkeit zu informieren und gezielte Pressearbeit. Wir sind jetzt ja gestartet zum Girls Day als Bündnis und haben deutschlandweit Pressemeldungen rausgegeben und haben darauf hingewiesen, also Girls Day per Selbstdefinition ist ja ein Tag, an dem Mädchen Berufe kennenlernen sollen, die früher unter dem Rubrum Männerberuf so galten. Weil das soll es auch nicht mehr geben, ist auch ganz richtig so. Und damit man sie noch daran heranführen kann, gibt es diesen Tag, da, wo dann eben Unternehmen die Türen öffnen, auch extra Programme anbieten, um eben junge Frauen da zu informieren und vielleicht für den Beruf zu begeistern. Und der richtet sich, der Girls Day, laut Selbstauskunft der Homepage an 12-jährige Mädchen. Geht zwar auch so bis 15, 16, ne, also die können auch daran teilnehmen, aber die Zielgruppe sind 12-jährige Mädchen. So. Und wenn ihr dann bei der Homepage die Standortsuche eingebt und Anbietersuche eingebt und gebt da Bundeswehr ein, dann werdet ihr feststellen, dass die Bundeswehr das breiteste Angebot hat. Über 60 Angebote in diesem Jahr am 16. März. 60 Angebote Bundeswehr für 12-jährige Kinder. Ja? Das hat mich doch sehr empört und daraufhin haben wir uns ja an die Öffentlichkeit gewandt, haben da erstmal kein Echo gefunden, sind jetzt froh, dass die SPD Berlin diesen Vorstoß gemacht hat, weil jetzt wenigstens die Debatte ein bisschen angezogen ist. Ja? Ich habe keine einzige Nachfrage dazu bekommen. Ist das normal, dass 12-jährige Kinder da praktisch zum Bundeswehr gehen sollen? Findet ihr das wirklich alle normal? Ja? Start der Kampagne war jetzt der 28. März, nicht der 16. Und wir wollen bis zur nächsten Bundestagswahl als Kampagne arbeiten. Da wird jetzt auch eine Campaignerin eingestellt, weil das alleine nicht leistbar ist für so ein Bündnis aus Organisationen, um das irgendwie zu machen. Und da kann man Mitglied werden und auch natürlich ein bisschen mithelfen zu finanzieren. Mitglied sind bis jetzt das Netzwerk Friedenskooperative Tadeson, der GEW Hauptvorstand, GEW Hessen war ganz vorne mit dabei, weil es mein Hobby ist, Baden-Württemberg, mittlerweile ist GEW Bayern auf dem Weg, GEW Niedersachsen ist auch schon dabei. Ich habe dafür geworben, dass das auch finanziell auf breitere Basis gestellt wird. DFGVK, IPPNW, Ohne Rüstung Leben, Zentrum Ökumene, also Wolfgang Buff ist da auch. Wir treffen uns da wieder immer regelmäßig, das freut mich sehr. Und Pax Christi. Weil das, und das wäre jetzt der Abschluss dieses Vortrages, ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn wir es schaffen würden, die Diskussion da ein bisschen zu entzerren und zu sagen, okay, wir reden jetzt nicht darüber, dass die Bundeswehr scheiße ist. Das bringt nichts, wenn die gesellschaftliche Stimmung mittlerweile schon eine andere ist. Aber wir reden darüber, dass es vielleicht nicht so gut ist, unter 18-Jährige damit zu konfrontieren. Aus Gründen, und da gibt es ja gute Gründe. Und wenn man das schaffen würde, indem man auch auf andere europäische Länder verweist, wo das einfach Usus ist, ja, das dann irgendwann mal politisch festzuschreiben. Dann könnte man den nächsten Schritt gehen und sagen, ja, dann sollen sie aber auch nicht so konkret bei den jungen Menschen werben. Und dann, wenn wir über die Debatte es schaffen würden, da reinzukommen, sehe ich eine zumindest kleine Chance, dass man dann auch an die Kooperationsvereinbarung rangeht und sagt, also Leute, was ihr da macht, ist schon Werbung. Und jetzt haben wir mittlerweile ein Gesetz, das sagt unter 18 nie, deshalb muss das weg. Das ist ein dickes Brett, das da gebohrt werden soll, aber ich habe die Hoffnung, dass wir das über die Schiene machen können. Es gibt mittlerweile eine Homepage unter 18nie, Ausrufezeichen, glaube ich, .de. Da sind schon ein paar Infos drauf. Wir sind ja jetzt gerade am Start. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da was finden. Weil anders werden wir nicht rankommen. Ich merke das ja, weil unser Angebot auch als GEW in die Diskussion zu gehen, wird von den Schulen nicht angenommen. So, das war's.